Online-Marketing-Tipps, Tricks und Trends von den führenden Köpfen der deutschen Online-Marketing-Szene. Das bietet dir der 121-Stunden-Talk. Wir wünschen dir viel Spaß.
Episode 46. Die heutige Episode ist mal wieder was für alle, die irgendwie an ihrem Google-Ranking schrauben wollen, die ihr Google-Ranking verbessern wollen. Wir sind heute wieder mit einem absoluten SEO-Experten hier im Bunde. Aber bevor wir euch darüber noch ein bisschen mehr verraten, verraten wir euch oder ich euch, wer denn heute für euch so dabei ist. Das bin nämlich zum Beispiel ich. Die Sarah Jasmin Hennessen, ich bin bei der 121 Watt für die Content-Marketing-Seminare bzw. Webinare zuständig. Und wenn ich da nicht, wie der Patrick immer so schön sagt, ich klaue mir das jetzt einfach, wenn ich da nicht die Leute aufschlaue, dann helfe ich Unternehmen dabei, das umzusetzen, was ich sonst so den lieben langen Tag erzähle. Und mit mir hier, apropos erzählen, ist der Patrick und der erzählt euch mal jetzt, wer er so ist.
Na gut, ich bin Trainer bei der 121 Watt zu den Themen Online-Marketing, Local-Online-Marketing, ich liebe es und natürlich die Kunst der Suchmaschinen, der Webseitenoptimierung, weil wir wollen ja eher unsere Website und nicht die Suchmaschine optimieren, dazu später aber mehr. Und 121 Stunden Talk schließt natürlich an unseren 121 Stunden Newsletter. Lasst ein Abo da, überall, wo es möglich ist. Aber die Frage ist immer, wo ist besonders der Daumen von Sarah und mir dann tatsächlich stehen geblieben? Was war so der Daumenstopper der jeweiligen Ausgabe? Und bevor ich meinen Daumenstopper verrate, Sarah, wo bist du denn hängen geblieben?
Um ehrlich zu sein, bin ich diese Woche eher bei so einem bisschen Beginnerartikel hängen geblieben und zwar beim Thema negative Keywords. Also es geht um Google Ads, bezahlte Suchanzeigen bei Google. Weil gerade wenn man so in der frühen Phase der Kampagnen, der Aufsetzung, Optimierung ist, dann bucht man ja da mal alles so ein, was man so für sinnvoll hält an Suchbegriffen, an Keywords. Und nach einer gewissen Zeit sollte man sich dann mal den Suchbegriff-Report anschauen. Also schauen, was spielt denn, bei welchen Suchanfragen spielt dich denn der Algorithmus tatsächlich aus und passt das zu dem, was du eigentlich anbietest? Und für alle, die so ein bisschen was über meine Vita wissen, die wissen zum Beispiel, dass ich mal für einen Versicherungsvermittler gearbeitet habe, der Berufshaftpflichtversicherungen vermittelt. Und da weiß ich noch so ein negatives Keyword. Bei neben der Berufshaftpflichtversicherung konntest du natürlich so deinen ganzen Bürokram auch mit versichern. Und ein negatives Keyword, das wir gesetzt haben, war Handyversicherung Mediamarkt. Also da merkt man, das ist so eine ganz andere Suchanfrage. Das war eine Büroversicherung. Da ging es um Betriebsgeschichten und Büromaterial und Laptops und whatever. Und da ist natürlich diese Suchanfrage Handyversicherung Mediamarkt bringt einfach nur Klicks, die einen Haufen Geld kosten, aber ganz sicher keine Conversion. Deswegen mein diese Woche Lieblingsartikel, weil ein ganz simpler, wirklich guter Hebel, um bei Google Ads die ersten Gehversuche zu machen und die ersten Optimierungsversuche zu machen. Und bei dir, Patrick?
Ja, als TikTok so seine ersten App-Gehversuche gemacht hat, da waren es ja gerade mal so 15-sekündige Videos, die man dort hoch und runter geslidet konsumieren durfte. Stichwort Social Media, Stichwort TikTok, so das YouTube der Teens da draußen verschrien. Und ja, es ist ja eigentlich gar nicht mit YouTube vergleichbar, aber irgendwie so langsam dann doch, weil 15 Sekunden, 60 Sekunden, 3 Minuten. Und jetzt hat TikTok angekündigt, wir gehen hoch auf 10 Minuten. Ist das noch so die DNA, mit der TikTok ehemals Musical.ly dann tatsächlich groß geworden ist? Das sind jetzt so Gedanken, die bei mir im Kopf rattern. Ist das das, was die Zielgruppe dort auf dieser Plattform tatsächlich erwartet? Was macht das mit dem Inhalt, der dort gespielt wird? Auf der anderen Seite, für mich, wo so die Markenwahrnehmung eine sehr esoterische Kennzahl ist, und wir ja mittlerweile über 280 Meter mit dem Daumen pro Tag zurücklegen, Scrollmeter, total verrückt, sind ja wirklich daumenstoppende Inhalte, die KPI schlechthin. Und natürlich, bei 10 Minuten Sendezeit auf einem solchen TikTok-Video habe ich natürlich ganz andere Möglichkeiten, meine Botschaft zu platzieren. Das ist völlig klar. Möchte das die Zielgruppe auch? Wie entwickeln sich die Videoformate? Spannende Thesen, die wir dann auch über dieses Format hier hinaus natürlich beobachten und diskutieren können. Und ich muss sagen, ich weiß nicht, Sarah, Diskussionsstoff hat ja auf jeden Fall auch der Algorithmus rund um Google zum Beispiel, der auch maßgeblich ja unsere Sichtbarkeit in den Suchmaschinen beeinflusst. Und als ich so als kleiner Steppke unterwegs war da draußen, mich diesem Gitticht der Suchmaschinenoptimierung zurechtzufinden, habe ich ja schnell gemerkt, okay, unser Gast hat heute eine ungestützte Markenbekanntheit, ähnlich wie Coca-Cola unter den Limonadengetränken. Und kennst du das, wenn man so vor seinen Eltern in seine alten Muster verfällt? Also ich freue mich sehr, unseren Gast heute begrüßen und anmoderieren zu dürfen. Und ich habe auf jeden Fall auch Star und Historical Star Struggle. Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Und ich sage, hallo Markus, schön, dass du da bist. Hashtag SearchGeek. Stell dich doch gern mal unseren Zuschauerinnen und Zuhörern vor.
Ja, hallo. Schön, bei euch zu sein. Ja, was soll ich sagen? Ich habe Informatik studiert in Berlin vor, oh mein Gott, 17 Jahren und bin mehr oder weniger so in SEO reingerutscht. Ja, man baut so seine Webseiten und sagte zwischen Suchmaschinen. Damals musste oder konnte man sich noch bei Suchmaschinen anmelden. Das war ja noch optional, ne, dass man das darf und kann. Und sozusagen so in die, ich sag mal, eher Agenturrichtung mehr oder weniger gedriftet, weil Kunden halt nachgefragt haben, baue mal eine Webseite, melde mich mal an bei Suchmaschinen, und habe dann aus der Not heraus, weil ich einfach zu viele Kunden hatte, eine Software gebaut, ja, aus der dann am Ende Searchmetrics geworden ist. Das sind sozusagen die Anfänge, und habe den Searchmetrics aktiv aufgebaut bis 2019, bin Anfang 2019 aus dem Management ausgeschieden, tatsächlich mehreren Gründen. Und habe dann in der Zwischenzeit mit diversen Private Equity Unternehmen halt zusammengearbeitet, habe Portfoliounternehmen beraten, habe die strategisch beraten bei M&A-Projekten und habe halt tatsächlich so viel gesehen und so viel Bock wieder bekommen, halt an eigenen Produkten zu arbeiten, und bin jetzt seit Januar bei Semrush Head of Enterprise Solutions, was halt heißt, ich habe sozusagen die Aufgabe und auch die Ehre, muss ich wirklich sagen, bei Semrush einen neues Enterprise-Produkt zu bauen im SEO-Bereich, um die Plattform, die Semrush schon hat, ich sag mal, zu komplementieren nach oben hin. Genau.
Das klingt super spannend. Markus, kannst du so ein bisschen so einen kleinen Sneak Peek geben? Also was sind so die Gedanken, an denen du da arbeitest gerade? Also was ist the next big thing, das uns in Sachen SEO-Software, SEO-Tools erwartet?
Ja, natürlich kann ich auch keine Details verraten, was wir machen, aber ich kann schon mal sagen, der größte Punkt in SEO, ob sozusagen deine Strategie erfolgreich oder nicht erfolgreich ist, sind halt die Menschen, ja. Und das kann sein, dass du der schlauste SEO der Welt bist, wenn du nicht gut kommunizieren kannst, eine gute Story erzählen kannst mit dem Reporting, nicht gut mit anderen kollaborieren kannst, ja, und du bist in einem Großunternehmen, dann werden links und rechts immer wieder Leute die Webseite so maßgeblich beeinflussen, dass du notgedrungen dein Wissen gar nicht sozusagen ausnutzen kannst. Und gerade bei großen Unternehmen ist es ja so, dass du halt viele Stakeholder hast. Ja, ich sag mal, das Marketing und viele Teile der Webseite. Product and Engineering, gerade in Großunternehmen hat man nicht nur wenige, sondern teilweise Dutzende oder Hunderte Produktteams, die alle irgendwie deployen dürfen. Da gibt es keinen, jeder SEO muss sozusagen vorher das Deployment abnehmen und erst dann darf deployed werden. Das funktioniert in großen Unternehmen nicht. Und jetzt, um die Komplexität zu erhöhen, hast du bei wirklich großen internationalen Unternehmen das auch noch so, dass die in jedem Land noch mit eigenen Teams arbeiten, vielleicht auch sogar noch eigene lokale Agenturen haben. Und diese Komplexität, dem möchte ich mich annehmen. Es geht wirklich darum, dass man sagt, welche Daten für welchen Use Case, weil auch jeder Use Case in SEO ist ja unterschiedlich. Ne? Ein E-Commerce-Unternehmen funktioniert anders wie ein B2B-Unternehmen oder funktioniert anders wie beispielsweise ein Unternehmen, was seinen Traffic über quasi Display monetarisiert. Und das soll im Prinzip abgebildet werden in der Software, dass man sagt, du kriegst nicht einfach nur irgendwie deine Sichtbarkeit und deine Backlinks und ein paar hübsche Charts hier und da, sondern das soll wirklich maßgeschneidert auf die Situation der Kunden gebaut werden. Und der Grund, warum ich in die Richtung gehe, ist einfach, du kannst keine One-Size-Fits-All-Lösung bauen, die für jeden Use-Case und für jede Unternehmensstruktur funktioniert. Und du musst halt erstmal rausfinden, womit kann denn Product and Engineering arbeiten? Welchen Einfluss haben die überhaupt? Und welchen Einfluss hat Marketing und wie ist SEO überhaupt aufgestellt? Weil in manchen Unternehmen ist SEO sehr groß aufgestellt und du hast teilweise wirklich große Teams, die sehr schlau sind, die auch eigene Data Analysten haben, die auch, ich sag mal, einen eigenen Data Lake bauen und die wirklich sehr weit sind, die haben einen anderen Bedarf, während andere Unternehmen, die vielleicht extrem groß sind, aber ich sag mal nicht so sophisticated im Wissen, die brauchen andere, ich sag mal, Reports und andere Workflows. Und das möchte ich productizen, wie man so schön sagt. Und bin da sehr, sehr optimistisch, weil ich habe ja viel von dem, was ich jetzt bauen werde, auch, ich sag mal, sehr hemdsärmlich in den letzten paar Jahren gemacht. Halt, wenn ich nämlich mit Private Equity Unternehmen und Portfolio Companies gearbeitet habe, dann bin ich ja mit denen reingegangen und habe wirklich gereviewt, was habt ihr denn, was braucht ihr denn, wie kann man euch beim Forecasting helfen, wie kann man euch helfen, dem Management eine gute Story zu erzählen, was macht ihr überhaupt, weil ne, du musst ja je nach Zielgruppe, den du einen Report baust, ganz andere Metriken verwenden, ja, und das ist auf jeden Fall ganz spannend und genau, mehr kann ich noch nicht verraten, aber da wird auf jeden Fall einiges passieren, ja.
Ja, auf jeden Fall helfen ja uns die Tools, dass dann halt nicht nur Meinungen, sondern wirklich Daten unser Marketing prägen. Und hier in unserem Kanon unserer 121-Stunden-Talk-Staffeln, wenn man das so nennen darf, haben wir auch schon viele Essenzen so rausgepickt, ne? Zum Beispiel auch Grüße an Dominik zum Beispiel, der noch gesagt hat, es gibt gar nicht mehr diesen einen SEO-Menschen im Unternehmen, den darf es gar nicht geben, ne? Sondern jede Abteilung muss das so ein bisschen bei Default bei sich installiert haben, berücksichtigen und entsprechend auch priorisieren. Und viel zu oft prägen dann noch Meinungen, das Marketing. Und deswegen bin ich sehr dankbar, dass dann Tools in der Lage sind, nicht nur clicky-bunti, sondern auch wirklich datengestützt so etwas aufzubereiten. Reports, ein Riesenthema, absolut. Coole Impulse, Markus. Ein weiterer Impuls, und wir lauschen ja auch natürlich auch noch woanders, deswegen Grüße gehen rüber an die Kolleginnen von SEO Driven. Und dort hat uns so natürlich ne, die SEO-Erfolgsformel für dieses Jahr dann gecached. Das bedeutet, ja, wenn wir über Ranking-Faktoren sprechen, streiten, diskutieren, auf welche kommt es denn heute tatsächlich noch an? Fand ich auch eine spannende Überschrift mit noch. Es gibt, glaube ich, vieles historisch zu relativieren oder auch Google relativiert mal ganz gerne Aussagen. Und dann ist es doch wieder ein Sturm im Wasserglas oder doch ein größerer Orkan. Von daher, Sarah, du hast es ja auch mit rausgepickt. Mit welchem Impuls wollen wir erstmal hier reingehen? Das ist ein Riesenthema. Wie wollen wir das anfangen?
Also ich finde, wir sollten mal so mit dem aufräumen, was so gar nicht mehr geht. Vielleicht auch so, was noch immer so in den Köpfen der Leute ist. Also ich kenne es jetzt aus der Content-Perspektive, aus der Content-Marketing-Perspektive so, wir müssen das machen, weil das will Google so. Und da ist jetzt mal so ganz grundsätzlich bei mir im Content-Marketing die Ansage, naja, Google will, dass die Nutzer von Google zufrieden sind. Und das sind die Suchenden und die sind dann zufrieden, wenn sie bei dir ein gutes Erlebnis haben. Deswegen kümmere dich um die Nutzererfahrung. Das wäre jetzt so das, was ich so als Intro mitgeben würde. Lieber Markus, was sind denn so Ranking-Faktoren, wo du sagst, die sind irgendwie immer noch in den Köpfen, wenn ich da so mit den SEOs rede? Du hast ja gerade gesagt, du hast viel in die Unternehmen reingeschaut. Was sind so Sachen, wo du sagst, da nimmst du einen ganzen dicken Edding und streichst es durch, weil nein.
Puh, da muss ich erst mal überlegen, wo ich da anfange. Also ich versuche mal auf die Frage einzugehen, was geht gar nicht mehr zuerst, ja, und dann gucken wir, wie wir uns weiter langhangeln können. Ich glaube, dass Suchmaschinen, nicht nur Google, sondern generell Suchmaschinen sehr gut geworden sind, Sprache zu verstehen. Ich sag mal jetzt textbasiert, ja. Ich sag mal noch nicht mit Video transcriben und unterschiedliche Tonspuren und dann analysieren. Ich sag mal Text. Und vielleicht noch Bilder. Und da sind Suchmaschinen so gut geworden, dass tatsächlich, wenn du jetzt anfängst, sehr günstigen Content massenhaft zu erstellen, Suchmaschinen sehr gut aussortieren können, was ist sehr dünn, vielleicht irgendwie auch faktisch falsch, gerade in Bereichen, wo viele auch vielleicht mit Schema arbeiten, wo man sagen kann, anhand von strukturierten Daten, das passt nicht. Suchmaschinen sind sehr gut darin geworden, zu erkennen, wenn man einfach automatisiert Content vielleicht auf, sag mal, so Kategorieseiten packt. Ne? So typische Seiten, die eigentlich eher produktlastig sind und weniger contentlastig. Da hat Google wirklich gute Arbeit gemacht und da kann man tatsächlich auch in den Suchergebnissen schon sehen, dass wenn der Intent ist, dass der Nutzer im Prinzip eher eine Weiterleitungsseite sich wünscht, ja, ich sag mal jetzt, du suchst nach Mountainbikes, und nach verschiedenen Marken vielleicht, dann brauchst du jetzt nicht irgendwie 5 Kilometer Text. Ja, der Text kann manchmal unterstützend sein, aber eventuell ist vielleicht gar nicht Text, sondern Video in dem Moment wichtig. Also ich glaube, diese diese extrem, ich sag mal, tunnelblickartige Herangehensweise. Wir brauchen immer irgendwie x 100 Wörter. Ne? Ich weiß noch, ich wurde mal gefragt nach einer Konferenz, ja, wie viele Wörter brauche ich denn nun? Sag mir das doch mal. Wir wollen es in so einem Briefing sozusagen schreiben. Ich sag, das kommt sozusagen auf den User drauf an, wie viel der am Ende braucht. Aber diese Herangehensweise, dass SEOs nach Faktoren suchen, diese dann im Prinzip immer wiederholen können und am besten noch skalieren. Ich brauche immer Backlinks, immer 800 Wörter, ich brauche immer das und das, muss immer das Keyword in den Titel packen und so weiter. Das sind so Sachen, die sind halt tatsächlich einfach wirklich, gehören der Vergangenheit an. Was man dann aber sagen muss, ich sag mal, wir reden ja hier über Ranking-Faktoren, ist so, ihr dürft nicht vergessen, Google ist am Ende immer noch eine Suchmaschine. Und das heißt, egal wie subjektiv du aus deiner Wahrnehmung sagst, na, wir beantworten doch die Userfrage und wir haben doch den besten Content und bei uns schreiben doch die Experten und so weiter und unser PageSpeed ist doch am besten. Die Suchmaschine muss bestimmte Sachen einfach möglichst objektiv irgendwo bewerten. Gibt's das eine oder andere Signal, was in, je nach Case einfach eine höhere Gewichtung bekommt? Das ist einfach so, das kann man nicht verallgemeinern, leider Gottes. Und dann macht die Suchmaschine eine Entscheidung, die aber immer wieder revidiert wird. Das sind auch so Sachen, die die meisten gar nicht verstehen. Google ist den ganzen Tag am Testen eigentlich. Ja, deswegen gibt's ständig sozusagen SERP Layout Changes, wo nicht nur die organischen Ergebnisse, sondern auch SERP Elemente immer wieder verschoben werden, damit Google einfach versteht, haben wir den Nutzer jetzt besser abgeholt? Ja, ist der glücklicher? Bleibt der länger? Ist leider ja auch ein Ziel von Google, dass der Nutzer länger in der Suche bleibt. Ne? Können sie auch mehr Anzeigen. Also diese Zero-Click-Searches, wie die so schön heißen, die sind ja auch ein großes Thema in der SEO-Community. Und wenn man das einmal erkannt hat, dass man selber immer subjektiv ist, man ist immer subjektiv, man sagt immer, ich habe den besten Content und ich habe die meisten Links, warum ranke ich denn jetzt nicht? Was ist denn hier los? Ich muss mal irgendeinen schlauen SEO anrufen, der mir hier sagt, was muss ich denn jetzt machen? Das sozusagen in dem Moment, wo man einen Schritt zurückgehen muss und sagen muss, ich versetze mich jetzt mal in die Lage des Suchenden. Und dann erkennt man einmal so, oh, der Suchende sucht nach, ich mache ein Beispiel, da hatte ich sozusagen ein Projekt, da war das Keyword SD-Karte. Ne? Hohes Suchvolumen, noch halbwegs gutes Geschäft im Electronic Business und da hat sozusagen das sozusagen die Entität in dem Moment deutlich Rankings verloren und die wussten nicht warum. Und dann hast du einfach versucht zu verstehen, und wenn du raufguckst, wenn du einen Schritt weg siehst, dann siehst du, auf einmal ranken nur noch bestimmte Brands, also Amazon, Mediamarkt, auch Idealo, die haben alle irgendwie einen transaktionalen Intent. Und mit dem mit der Firma, mit der ich gearbeitet habe, die hatte, ich sag mal, eher Vergleiche, beziehungsweise Content in dem Moment, auch Meinung, also quasi user-generierten Content, so als Mix, aber hat das Produkt gar nicht verkauft, dann ist es in dem Moment halt klar, dass Google den Algorithmus so geändert hat, dass sie sagen, naja, wenn jemand nach SD-Card sucht, dann ist der Intent wahrscheinlich eher transaktional und dann hast du in dem Moment gar keine Chance, ist doch egal, wie viel Backlinks du hast. Und das sind so Sachen, wenn wir jetzt auf Ranking-Faktoren kommen, die man halt im Hinterkopf haben muss. Mit was biete ich an, welche Produkte, welche Services, wo ist Angebot und Nachfrage und wie kann ich möglichst groß, breitflächig mein Angebot zu der Nachfrage, ich sag mal, hin optimieren. Und dann kommen wir wieder zu den Sachen. Wenn ich weiß, dass Content wichtig ist für einige Dinge, weil gerade Top of Funnel ist Content ja sehr wichtig, Leute wollen Entscheidungen treffen, die wollen mehr Informationen haben, dann muss ich halt einfach richtig viel in Content rein investieren, das ist super. Wenn das Keyword, ich sag mal, eher Bottom of Funnel, auch vielleicht sehr longtailig ist, naja gut, dann kann es manchmal sogar sein, dass der Preis am Ende irgendwie ein entscheidendes Kriterium ist, weil packst du zum Beispiel den Preis in den Titel, ist es mit in den SERP, hast du vielleicht eine höhere CTR, Google merkt automatisch, das ist ein besseres Angebot, da brauchst du nicht irgendwie 1000 Wörter produzieren, das wird in dem Moment nichts bringen. Ja? Also das weiß ich aus Erfahrung, weil gerade im E-Commerce, die sind ja sehr erfinderisch, weil da ist ja der Wettbewerbsdruck oft sehr, sehr viel höher, ne? Weil viele verkaufen einfach die gleichen oder ähnliche Produkte. Und da sieht man doch sehr schön, wie solche Dinge wie vielleicht Preis in Headline oder Description nehmen oder Verfügbarkeit mit reinnehmen oder versandkostenfrei, so Kleinigkeiten oder keine Ahnung, die Bewertung kennt ihr ja. Ich meine, bei Local SEOs ist ja auch sehr wichtig, Bewertung mit drin zu haben, auch gerade im lokalen Bereich für Businesses. Das macht den Unterschied. Und das ist in meinen Augen eine Sache, die jeder wissen muss. Ranking-Faktoren sind nicht mehr verallgemeinerbar. Die kommen wirklich auf den Use Case an, wo ist der User im Funnel. Und dann kann ich aber trotzdem immer noch volle Pulle reinhauen. Ist tatsächlich so. Es gibt auch, wenn wir das Thema Backlinks, Patrick, kennst du auch noch von früher, so ein bisschen. Und zwar ist es tatsächlich so, dass in vielen Bereichen Backlinks noch wahnsinnig wichtig sind, ne? Weil SEOs sind ja immer so, ganz oft so, springen von einem Zug zum nächsten, ne? Nachdem alle Pingel-Updates durchfahren und nachdem sozusagen große Brands irgendwie schön öffentlichkeitswirksam von Google Penalties bekommen haben und es die Sau ging durchs Dorf, hat keiner mehr über Backlinks in Deutschland geredet. Aber ich kenne ganz, ganz viele, die noch wirklich gute Links aufbauen, die jetzt nicht einfach billig und gekauft sind, sondern die sich wirklich dahinter klemmen. Und man sieht tatsächlich, hat noch einen echt großen Einfluss. Ja, ist also nicht nur eine Authority aufzubauen und irgendwie vielleicht noch irgendwelche geilen Assets zum Content dazu zu packen, wie irgendwie, keine Ahnung, Whitepaper, Videos, was auch immer, sondern ganz viel ist immer noch klassisches Handwerkszeug. Und das vergessen einfach viele Leute, ja.
Das klassische Handwerkszeug, wie nimmst du das wahr, diese Diskrepanz, wenn wir uns dann an den Tisch stellen würden bei einer SEO-Konferenz, wo dann wirklich bis auf Seite 18 eines Google-Patents geblättert wird, aber den tatsächlichen Stand auf Unternehmensseite. Letztendlich, das, was du auch gerade skizziert hast, letztendlich übersetzt bedeutet das, guck dir für deinen Case den Verkaufspunkt bei Google an, also das Suchergebnis, was ist dort der Standard, was hat Google da in den letzten 20 Jahren gebastelt, und diesen Mindestanspruch musst du ja irgendwie erfüllen. Und dann erstaunlicherweise, Sarah, was du ja auch gesagt hast, irgendwie die Kundenbrille noch aufsetzen. Und diese Harmonie ist, da sehe ich immer einen schwierigen Spagat, denn mit einem Unternehmen darüber zu sprechen, ja, aber hier wird auf der anderen Seite das neue MAM-Patent diskutiert und wir reden dann halt erstmal über den Content-Anspruch, Quantität, Qualität, wie das Ganze aufgesetzt wird. Wie ist so da deine Marktwahrnehmung?
Ich glaube, dass die Herangehensweise vieler SEOs, gerade in-house, doch sehr viel weiter ist als das, was man vielleicht auf Konferenzen hier und da hören kann. Ich will hier nicht irgendwie sagen, Konferenzen sind schlecht, das ist absolut nicht der Fall, sondern ich glaube, oft auf Konferenzen werden Dinge erzählt, die halt eine tolle Story darstellen, die man auch gut präsentieren kann, die manchmal auch absolut keine Geheiminformationen ist Quatsch, Unternehmensinformationen beinhalten dürfen, weil ein Unternehmen ja einen Prozess aufbaut, der ist sehr unique für das Unternehmen und vielleicht auch die Daten sind sehr unique, die will man dann nicht teilen. Deswegen hat man auf Konferenzen schon so eine Dumbed-Down-Version ganz oft. Ja. Und tatsächlich in den letzten 3, 4, 5 Jahren gab es gar nicht so viel Innovation auf dem Konferenztrack. Ja, da hat natürlich gibt's viele gute Speaker, die auch immer wieder noch eine Schippe drauflegen, die auch wirklich gut sind. Also manche Themen sind in meinen Augen nicht praktikabel. Die Unternehmen setzen die Sachen so nicht ein. Ich glaube, gerade umso größer das Unternehmen ist, ist es viel wichtiger, in dem Unternehmen Prozesse aufzubauen, die Hand in Hand gehen, Reportings aufzubauen, die je nach also Department, also je nach Unit angepasst sind. Intern ein gutes Alignment zu finden, weil ich habe tatsächlich Dinge gesehen mit großen Unternehmen, also wirklich groß, 100 Millionen plus Umsatz, wo Sichtbarkeit über Monate einfach sinkt und offensichtlich sich keiner interessiert, bis irgendwann nach oben eskaliert. Und dann hieß es, ja, wieso? Haben wir doch gesagt, das und das ist schuld. Ja, wieso habt ihr gesagt? Und dann geht sozusagen das Fingerpointing los. Und ich glaube, das sind so Dinge, die werden auf Konferenzen überhaupt nicht großartig weitergetragen. Wie sollten Prozesse aussehen, Reportings aussehen? Ich bin ein großer Fan vom Lernen aus Fehlern. Ja. Großer Fan klingt lustig. Ich bin sehr oft Teil gewesen von solchen, ich sag mal, Stories. Vielleicht, weil ich dann dazu gerufen wurde oder weil ich, keine Ahnung, mittendrin saß. Aber ich habe immer wieder versucht, daraus zu lernen und Muster zu finden, wie kann man es beim nächsten Mal vermeiden. Und das hat tatsächlich mit allen Teams und Unternehmen, mit denen ich gearbeitet habe, den größten Erfolg am Ende geschafft. Ne? Nicht einfach nur irgendwo zuhören, sondern viel selber ausprobieren, Dinge anzuschieben, tatsächlich andere abzuholen, nochmal Sachen auszutesten und den Status quo vielleicht zu hinterfragen. Und das am Ende sozusagen hat am meisten Erfolg gebracht. Also ich habe tatsächlich schon in etlichen Turnaround-Cases mitgemacht, bin total beeindruckt.
Krass.
Wie denn manchmal Leute aus, ich sag mal, einer eher negativen Stimmung, weil die eher so, ich sag mal, dagegen waren, weil SEO hat tatsächlich immer noch so diesen Nimbus, dass es so Black Hat-mäßig ist, ne? Man redet nicht drüber, da werden irgendwelche Dinge übertrieben und Google mag das sowieso nicht und SEO funktioniert sowieso nicht mehr. Und auf einmal kriegt man Leute dazu, daran zu glauben und sind auf einmal selber sozusagen halt extrem anspruchsvoll, besser werden zu wollen. Ja, da gibt es auch interessante Metriken, da reden wir hoffentlich nochmal drüber, die man dann nehmen kann, die eben nicht nur der Sichtbarkeitsindex sind. Ja, weil der nicht für jeden ist der interessant. Ja, manche Leute fühlen sich da nicht motiviert. Ja.
Boah, Sarah, den Pass verwandelst du jetzt direkt.
Das ist die beste Überleitung in 46 Episoden, 121 Stunden Talk hin zu unserem Deep Dive. Ja, was ist unser Deep Dive? Wir packen die Taucherausrüstung aus und tauchen ganz tief ab in einen Spezialbereich. Und Markus, du hast uns gerade sowas von optimal rüber moderiert und zwar: Unser Deep Dive diese Woche lautet, welche KPIs sind denn eigentlich wirklich wichtig fürs SEO und was sind nur so Eitelkeitsmetriken? Also woran erkenne ich, funktioniert meine SEO-Arbeit oder eben nicht?
Sehr gut, so ein Zufall. ja genau, also SEO sozusagen ist ja sehr stark beeinflusst von Visibility oder Sichtbarkeit. Ja, das kennen wir alle, das ist eine Metrik, die schätzen wir. Die kann man bei verschiedensten Tools, die alle auch, ich sag mal, solide sind, sich abholen und man freut sich, ja, gerade wenn man wächst und dann postet man es vielleicht noch auf LinkedIn, auf Twitter, wo auch immer. Das Problem ist nur, das sind KPIs, die kann man dem Management, also Leuten, die Entscheidungen treffen, ganz schwer vermitteln, weil die oft mit dem Business nur teilweise korrelieren. Die kann man auch nicht einfach so ans Marketing schicken oder an, ich sag mal, Product und Engineering, weil die in dem Moment, weil der Kontext total lost ist. Und deswegen habe ich jetzt für den Deep Dive das Ganze mal in vier Bereiche aufgeschlüsselt. Ja, ich sage, welche KPIs sind wichtig für zum Beispiel SEOs, welche KPIs sind wichtig für Product und Engineering, welche KPIs sind wichtig für Marketing und welche KPIs sind wichtig für Management. Das ist ein bisschen wie auch eine umgedrehte Pyramide, weil so funnelt man dann runter, ja. genau, also SEO. Der SEO kann, darf und soll möglichst viele KPIs nehmen und natürlich gehört dazu die Sichtbarkeit. Natürlich gehören dazu auch KPIs, die andere wahrscheinlich gar nicht brauchen, wie jetzt, wie viel Backlinks hast du, wie viel interne Links hast du, wie du verteilst. Dazu gehören auch Dinge wie natürlich alle Daten, die du aus Google Analytics und aus Google Search Console kriegen kannst. Am besten sozusagen packst du alles in dein Data Lake, dann kannst du die Daten auch miteinander sozusagen korrelieren anhand vom Datum beispielsweise und kannst halt relativ gute Schlüsse ziehen. Warum ist es für den SEO so wichtig, möglichst viele Daten zu sammeln? Der SEO ist ja so ein bisschen wie so ein Detektiv. Ja, du bist sozusagen immer dran, rauszufinden, warum ist beispielsweise ein Wettbewerber besser in einem bestimmten Bereich? Dann versuchst du, ich sag mal, die Hinweise irgendwie zu finden und zu deuten und daraus sozusagen Schlüsse zu ziehen. Und genauso, wenn irgendwie Events passieren, ja, es gab ein Google-Update, man hat wieder irgendwie Sichtbarkeit verloren, auch wenn es auf dem Traffic noch gar nicht ausschlägt. Ihr wisst ja, SEOs, die heben die Hände und sagen, oh mein Gott, die Welt geht unter und fangen dann an zu suchen. Aber warum ist es so wichtig? Weil die SEO Visibility ist eine relativ gute Leading KPI, ja. Wenn die nämlich runtergeht, die ist ja nicht saisonal. Das heißt, wenn du im Prinzip ein sehr saisonales Business hast und der Traffic, ich sag mal beispielsweise Camping ist so ein Thema, ja. So April, Mai geht die Camping-Saison los, dann geht der Traffic für Camping hoch. Aber wenn die Visibility sozusagen vorher schon runtergeht, ist der Traffic vielleicht immer noch flat. Das heißt aber, in dem Moment, wo die Peak-Saison losgeht oder die Nachfrage steigt, ist der Traffic nicht so hoch, wie er hätte sein können. Deswegen, SEOs müssen so Dinge benutzen wie die SEO-Visibility und müssen natürlich auch, ich sag mal, ganz klassische, traditionelle Metriken dazu packen. Und das ist in Ordnung. Geht man jetzt Richtung Product und Engineering, ist es schon so, dass so KPIs, wenn ihr denen mal die Visibility zeigt, dass sofort Nachfragen kommt. Ja, was heißt das? Heißt das, wenn die Visibility hochgeht oder Sichtbarkeit hochgeht, dass unser Traffic steigt? Dann kommt immer, ja, kann, muss aber nicht. Ne? Also diese typischen Diskussionen. Das heißt, für Product and Engineering sollte man ganz genau entscheiden, welche KPIs man nimmt. Und hier geht es schon los mit weniger als mehr. Hier kann man jetzt durchaus gucken, dass man einen Werkzeugkasten baut, den man noch ein bisschen maßschneidet. Also Engineering beispielsweise ist ja sehr stark daran interessiert, eine gut benutzbare, doch hoffentlich schnelle Webseite zu haben. Deswegen sollte man jetzt nicht einfach nur die Core Web Vitals rüberwerfen und sagen, hier, November 2020, Google hat gesagt, die Core Web Vitals sind Teil vom Algorithmus, du musst jetzt machen. Sondern ich habe gelernt, dass, wenn man das so aufbreitet, dass man sagt, ich nehme die wichtigsten Metriken. Das müssen nicht immer nur die Core Web Vitals sein. Es gibt auch andere Supporting-Metriken, die Google mit zurückgibt, wie zum Beispiel Server Response Time. Ja, super geil, weil wie schnell antwortet dein Server? Ist nicht Teil der Berechnung von Performance Score, ne? Oder andere Dinge wie die Total Blocking Time. Die sind zwar Teil vom Performance Score, aber die sind nicht Teil der Core Web Vitals. Und da muss man dann gucken, dass ich mir irgendwie 3, 4, 5 Metriken rauspicke. Und jetzt kommt der Clou. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Ihr müsst jetzt diese Metriken auch für die Wettbewerber aggregieren, damit ihr sozusagen einen Report an euer Engineering schicken könnt, um zu zeigen, wie gut sind die denn eigentlich? Ne? Also es bringt ja nichts zu sagen, ja, euer Largest Contentful Paint ist hier unter Googles Empfehlung, wenn der LCP, der Wettbewerber, noch viel, viel langsamer ist. Ne? Weil das kommt ja auf den Kontext wieder an. Und wenn man in einem Bereich ist, der ist super kompetitiv und alle optimieren an der Geschwindigkeit und sind super schnell und ihr seid super langsam, sorry, also dann muss Engineering einfach was machen. Und so sollte man das Reporting fürs Engineering halt mit Wettbewerbern sozusagen aufpimpen und dann wissen die im Prinzip ein bisschen wie ein Formel-1-Rennen. Ja, du weißt dann, wo du stehst, am Ende irgendwo bei dem Ergebnis und jeder möchte natürlich irgendwie gewinnen, ja, oder zumindest unter den, sag mal, Top 5 sein. Und das ist sehr mächtig. Für Product ist es so, ich meine, gerade Produktmanager sind ja, ich sag mal, so Entscheidungsträger in Unternehmen, die brauchen natürlich KPIs, die den in der Entscheidung doch wirklich unterstützen. Und da sind natürlich Metriken wie Sessions und Leads oder die Conversion Rate natürlich wahnsinnig wichtig. Ich denke mal, jeder Produktmanager hat eine eigene hohe intrinsische Motivation, sich selber die Metriken anzugucken. Aber falls es nicht so sein sollte, dann sollte man Sessions, Leads, Conversion ihn gut aufbereiten. Und jetzt kommen noch 2 Metriken dazu, in meinen Augen, die wahnsinnig wichtig sind. Mhm. Metrik Nummer 1 ist, man sollte für Produktleute aus Google Search Console die Impression-Daten mit rausziehen. Warum? Die Impressions zeigen relativ gut an, wie hoch ist der Demand, und zwar aktuell und in der Vergangenheit. Natürlich kann ich nicht in die Zukunft gucken damit, aber ich kann sagen, wenn ich den Demand rausziehe, also Demand definiere ich mal so, ich hole mir die Impressions auf allen meinen Brand-Keywords und ich hole mir die Impressions auf allen Keywords, die eben nicht mein Brand sind. Manchmal ganz simpel, ja. Dann weiß ich nämlich, gibt es sozusagen gleichbleibend oder steigende Nachfrage nach meinem Brand? Oder gibt es gleichbleibende, steigende oder sinkende Nachfrage nach allem, was nicht mein Brand ist? Und damit weiß ich schon mal, ob sozusagen, wenn meine Visibility gleich ist, beispielsweise, ob es sozusagen ein Demand-Problem gibt im Markt. Das ist schon mal ganz wichtig. Das unterschätzen viele. Und wenn man da dann am Ende irgendwie vielleicht noch so Dinge mit dazu packt wie den Share of Voice, ja, also Market Share, Share of Voice, also eine Metrik, die das sozusagen so macht, dass die möglichen Klicks in einem bestimmten Bereich umgewandelt werden, in wie viel Anteil hast du vom Markt, dann hat der Produktmanager schon mal ein extrem gutes Bild mit, wie ist die Nachfrage, wie viel Traffic habe ich gemacht, mit wie vielen Leads, wie ist die Conversion und wie stehe ich sozusagen in Form von Market Share, Marktanteilen im Vergleich zum Wettbewerb da. Und ich denke mal, das kann der auch verdauen, der Produktmanager. Und wenn ich dann jetzt sozusagen wieder weiter runtergehe Richtung Marketing, würde ich dem Marketing gegenüber noch weniger Metriken geben, weil ich sag mal, das Marketing soll ja Entscheidungen treffen können. Und Entscheidungen werden im Marketing getroffen natürlich, was sind sozusagen Trends und auch Kampagnen und welchen Content muss ich sozusagen schreiben und oder überarbeiten. Und hier sollte man dem Marketing natürlich Dinge geben, wie natürlich auch sowas wie Sessions und Leads. Klar, die arbeiten ja auch hinsichtlich Zahlen. Aber ich sollte so Dinge wie vielleicht Sichtbarkeit nicht liefern, aber eher sowas wie den Share of Voice wiederum, ne? Weil das Marketing ja sich sehr stark identifizieren soll darüber, wie viel Marktanteil man gegenüber einem Wettbewerber hat. Und auch hier kann man dann wieder, wie beispielsweise beim Engineering, den Marktanteil der Wettbewerber mit dazu packen. Man weiß nämlich ganz genau, wo stehe ich sozusagen gegen einen Wettbewerber. Und wenn ich dann jetzt sozusagen diesen Report regelmäßig habe, dann wissen die auch, wie die Arbeit einzahlt auf den Market Share. Genau, heißt Share of Voice übrigens bei Semrush, ganz wichtig, ja. Und jetzt kommen wir noch zum Management. Dem Management darf man natürlich möglichst wenig geben. Das muss aber sehr laserscharf genau sein, weil du willst ja dabei helfen, dass die dir auch wirklich Aufmerksamkeit schenken, dass du Budget bekommst, dass du in dem Unternehmen sozusagen mehr Handlungsspielraum bekommst und so weiter. Und was ich sozusagen glaube und auch gelernt habe, ist, das Management bekommt ja sowieso schon Sessions und Leads. Das ist also bekannt, ist nicht neu. Das muss ich als SEO gar nicht aufbereiten, sondern was die, in meinen Augen, mächtigsten Metriken hier sind, sind zwei. Das ist zum einen wieder der Share of Voice, ja, oder Market Share, indem ich sagen kann, wir sind im Markt an folgender Position und da kann man dann auch sozusagen auch eine gute Story noch dazu schreiben und ich sag mal, hier muss man vielleicht verbaler werden, dass man sagt, die Maßnahmen der letzten 4 Wochen haben dazu geführt, dass unser Market Share um x Prozent gestiegen ist, weil, wie gesagt, Management, kurze Aufmerksamkeitsspanne, die müssen viel entscheiden, die müssen verstehen, geht es sozusagen weiter aufwärts, weil manche Dinge, die man in SEO macht, die zahlen sich sozusagen erst später über die Zeit aus, deswegen zeigen, Metrik zeigen und dazu die Story. Ist bei den anderen Abteilungen in meinen Augen nicht ganz so wichtig. Und jetzt kommt noch was ganz Wichtiges, das machen, ich glaube, nicht wirklich viele, zu meinen Augen Forecast. Forecasting ist eine Disziplin, wo du die Vergangenheit sozusagen nimmst und modellierst für die Zukunft. Ja, du guckst dir also an, wie ist denn Traffic in den letzten Jahren, wie hat der sich entwickelt und versuchst sozusagen dann zu antizipieren und zu gucken, wie wirst du dich weiterentwickeln und warum ist es, ich sag mal, wichtig fürs Management, weil ich kann sagen, wir erwarten, jetzt sind wir im März so und so viel sagen wir jetzt Sessions oder Leads oder Sales, je nachdem, was für ein Business man ist, basierend aus einer bestimmten Prognose. Und das ist sozusagen eine Metrik, wenn man die relativ gut ermitteln kann, die dem Management eine extrem hohe Confidence gibt. Confidence ist das, was nämlich hinsichtlich SEO immer fehlt, ne? Weil die SEOs mit so vielen KPIs nämlich immer um sich schmeißen, auch dem Management gegenüber, dass die sagen, hier spielt mal sozusagen mit euren anderen Leuten im Unternehmen. Und ich glaube, wenn man das schafft, wenn man am Ende wirklich möglichst wenig Metriken rausfiltern kann und da sehr confident sozusagen drin ist, weil die Maßnahmen, die man im Unternehmen umsetzt, darauf einzahlen, dann hat man den Buy-in. Weil wenn man dann nämlich, wenn dann der Manager sagt, okay, wenn das der Forecast ist, dann fragt er garantiert, können wir mehr schaffen? Und wenn du dann gut drin bist, auch zu sagen, okay, wenn wir das noch rein investieren, weil da ist noch Potenzial, da ist sozusagen Nachfrage da, bei uns fehlt vielleicht Content oder wir müssen Content überarbeiten oder wir müssen vielleicht irgendwelche Kampagnen machen, um unseren Brand zu stärken, was ja auch einzahlt auf SEO, dann hast du den Buy-in. Wenn du einfach nur mit Sichtbarkeit kommst, dann kriegst du den Buy-in einfach nicht. Ne? Oder wenn du, und das ist auch eine wichtige Sache, wenn du nur auf Sessions guckst, dann hast du eine Lagging-Metrik. Ne? Weil nur Sessions anzugucken, guckst du nur in die Vergangenheit. Du kannst, wenn du nur in die Vergangenheit guckst, wahnsinnig schlecht sozusagen nach vorne antizipieren. Du musst die Dinge zusammenführen. Und das ist, glaube ich, die Magie, ne? dass man es schafft, das Management so reinzubekommen. Und das können manche Unternehmen viel besser als andere. Das sieht man ja auch. Es gibt ja sozusagen auch ein paar extrem kommunikative SEOs in unserer Community, die nach außen auch viele ihrer Erfolge mitteilen, was ja auch gut ist. Aber da sieht man auch, die haben natürlich den vollen Support aus dem Unternehmen. Und da sieht man auch, dass sie dadurch halt auch wahnsinnig wachsen. Das kommt ja nicht von alleine, sondern es kommt, weil die einfach auch einen guten Job machen, auch gut kommunizieren können und jeder dahinter steht.
Finde ich einen super spannenden Punkt, um nur den Deep Dive hier auch abschließen zu können. Das Thema Forecast, da schlägt ja erstmal jeder SEO die Hände über den Kopf, wenn er das hört, ne, weil viel zu unberechenbar, Variablen ohne Ende, Fremdsystem. Aber wenn du genauso nüchtern herangehst, wie du es beschrieben hast und nimmst historische Daten, ziehst die entsprechend in die Zukunft. Hast du da noch eine Ansage für uns, auf welchen Zeitraum ich historisch zurückblicken sollte, um nach vorne blicken zu können?
Also das ist natürlich je nach Business einfacher und manchmal komplizierter. Wenn ich ein Business habe, wo es um irgendwie Abverkauf geht von saisonalen Waren und jede Saison gibt es irgendwie andere Produkte und oder andere Nachfrage, dann ist es schwierig. Aber ich sag mal, angenommen, du hast, auch wenn du Saisonalität hast, ist alles andere irgendwie so halbwegs stabil, dann sollte man nicht mehr als 2 Jahre brauchen an Daten, vielleicht auch nur 18 Monate, vielleicht braucht man nicht mal volle 2 Jahre, um ein relativ gutes Modell entwickeln zu können. Und natürlich kann jetzt ein Core-Update passieren und dann bricht der Traffic ein bisschen ein. Das kann ja alles passieren, aber ihr sollt erstens keine Prognose machen auf den Tag genau, das ist auch schon mal ganz wichtig.
Genau.
Und in dem Moment, wo man, und das ist jetzt auch ganz wichtig, du machst einen Forecast auf historischen Daten, du hast den Buy-in und jetzt weicht dein Modell sozusagen ab, also negativ oder positiv, dann weißt du, dass irgendwas passiert, was nicht in Ordnung ist. Und dann hast du auch intern genug Ressourcen, weil Ressourcen ist ja oft das Problem von einem SEO, man hat da nie genug von, dass du unterstützt wirst. Weil wenn dein Forecast einmal akzeptiert ist und du triffst den immer mal wieder, vielleicht nicht jedes Mal perfekt, aber immer wieder, dann hast du, wie gesagt, Vertrauen. Und wenn du dann abweichst, dann wissen alle, irgendwas ist schiefgelaufen. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man dieses Vertrauen halt bekommt.
Ja, super wichtiger Impuls. Ich muss ein bisschen schmunzeln, Markus, weil wenn man so rückblickend die 121-Stunden-Talks nimmt, wo das Thema SEO im Fokus war, hast du wunderbar so ein Roundup geleistet mit einer sehr schön aufgeräumten Perspektive nochmal auf diese wichtigen Metriken und Voraussetzungen, um erfolgreich zu sein. Weil wie viele SEOs haben wir da draußen, die dann seit 6, 7 Jahren im Unternehmen sind und gerade mal so 20% erreicht haben für das, was sie eingestellt wurden. Ne? Und ich glaube, gerade mit einer solchen KPI-Pyramide, wie du sie gerade mit uns gebastelt hast. Sarah, wir müssen aus einer Infografik bauen. hat eine sehr gute aufgeräumte Perspektive darauf. Von daher, Markus, fantastisch. Vielen, vielen Dank. Du merkst schon, ne, ich senke so ein bisschen die Stimme, werde langsamer. Verdau noch das gerade von dir aufgesaugte, gelernte. Vielen Dank dafür. Und Sarah und ich werden jetzt hier so ein kleines Resümee ziehen und du hast auf jeden Fall nochmal die Chance, so die Worte zu sammeln, die du schon mal mitgeben wolltest. Und jeden Gästen steht hier genau das zur Verfügung, am Ende des Formats nochmal genau solche Worte loszuwerden. Von daher, Sarah, ich bin geflasht. Vielen Dank, Markus, dass du da bist und uns entsprechend abgeholt hast und das auf eine sehr schöne, aufgeräumte Art und Weise, die ich unbedingt für mich entsprechend mitgenommen habe, gerade was auch nochmal diese Darstellung des KPI-Funnels angeht für die Menschen, die ich dann im Unternehmen auch tatsächlich erreichen möchte und halt auch gerade der Management Report fand ich einen super spannenden Impuls, hier nochmal wirklich zu motivieren, in einen Forecast zu gehen. Auch wenn es schwierig ist, aber auch gerade mit deiner Ansage, klar, ne, wir brauchen unsere 18 Monate an Signalen, um so etwas bewerkstelligen zu können. Wir müssen erstmal lernen, aber dann haben wir halt wirklich eine gute, sehr gute Perspektive, was entsprechend die Argumentation für den Kanal und für Ressourcen und Budgets dann entsprechend spricht. Vielen Dank dafür und ja, dementsprechend begeistert gebe ich rüber zu Sarah.
Die Begeisterung, die schwappt gleich mit dem Wort sozusagen zu mir rüber. Ich bin immer eine ganz, ganz große Verfechterin davon, mit klaren Zahlen zu arbeiten. Also gerade im Content Marketing sitzen sehr, sehr viel kreative Köpfe. Und die haben es manchmal mit den Zahlen nicht so, jetzt ohne zu sehr in Klischees zu verfallen, sondern einfach ein extrem kreativ denkender Geist tut sich manchmal schwer mit nüchternen Zahlen und hat da nicht so einen guten Zugang dazu. Und ich habe das ganz, ganz häufig, dass ich mit den Leuten arbeite und sage, ihr müsst für das einstehen, was ihr tut. Ihr müsst mit Menschen kommunizieren über eure, gerade jetzt das Thema Manpower ist im Content Marketing ja auch ein Riesenthema, sag ich immer hinstellen und sagen, es ist so viel, wir schaffen es nicht, davon kriegst du nicht mehr Manpower zur Seite gestellt, sondern du musst ganz konkret aufzeigen, das ist das, was ich habe, das sind die Ressourcen, die ich habe. Wenn wir folgende Ziele erreichen wollen, brauche ich Ressourcenzusatz X. Und das musst du vernünftig vermitteln, ohne diese emotionale Komponente, sondern einfach vernünftig darlegen, was habe ich, was kann ich mit dem erreichen, was ich habe und was kann ich erreichen, wenn ich mehr von eben dieser Manpower habe, was ein sehr, sehr wertvolles Gut ist, ganz grundsätzlich, aber gerade eben jetzt im Content-Marketing. Und von dem her finde ich das einen super, super spannenden Ansatz, Markus, den du uns da noch mitgegeben hast in diesem wirklich wertigen Deep Dive. Wie mache ich es als SEO? Also wie mache ich es als SEO, diese Bereitschaft zum Ausgeben, zum Investieren in meine Abteilung noch ein bisschen besser zu fördern? Super spannend, vielen, vielen Dank. Zum Thema Deep Dive, da waren jetzt so wahnsinnig viele Infos drin. Wenn ihr sagt, boah, hey, ich sitze hier auf dem Radl, ich kann mir das nicht alles merken, kein Problem, weil wir haben wie immer alle unsere Episoden auf allen gängigen Podcast-Portalen zur Verfügung gestellt. Da könnt ihr nochmal nachhören und Papier und Stift nehmen und mitschreiben, was uns der Markus so Spannendes mitgegeben hat. Das Ganze könnt ihr natürlich auch mitgucken bei YouTube, zum Beispiel Facebook oder Instagram. Wir freuen uns wahnsinnig, wenn ihr auch auf die vorherigen 46 Episoden nochmal zurückblickt. Und ich sage vielen Dank, lieber Markus. Und die letzten Worte dieses 121 Stunden Talks gehören dir.
Ja, vielen Dank. War mir echt eine Freude. Und was ich eigentlich nur an euch sozusagen loswerden möchte, ist, der Erfolg in SEO hängt extrem stark an euch. Also es wirklich steht und fällt mit den Menschen. Wenn ihr nicht in der Lage seid, andere zu begeistern, abzuholen mit Daten, vielleicht durch kleine Erfolge euch mehr zu erarbeiten, dann werdet ihr nie die großen Erfolge haben. Und das in meinen Augen, das, was ihr im Kopf behalten solltet, dass es an euch liegt und nicht mit den Fingern auf anderen zeigt, sondern ihr müsst sozusagen vorangehen und die Initiative ergreifen. Und genau, damit möchte ich abschließen und habe mich sehr gefreut, mit euch hier den Podcast machen zu dürfen.
Sagt Markus Tober beim 121 Stunden Talk.